Ja, bin ich jetzt online? Ja. ihr merkt, es weht so ein bisschen der Wind von Abschied hier durch den Raum. Abschied von Café Herzlich, Abschied vom Sprachunterricht. Das Café war ja eine Veranstaltung für Menschen, die sich fremd fühlen, um ihnen ein bisschen Freundlichkeit, Wärme, Hilfestellung zu geben. Und wir boten Freundschaft an. Und einige tiefe Freundschaften sind auch entstanden. Nun ist viel Zeit ins Land gegangen und heute stellen wir fest, warum geht das jetzt nicht? Ich habe es an dich angestellt. Nee, das ist zurück. Die erste Folie. Klappt es oder klappt es? Also die erste Folie, da müsste jetzt draufstehen, was einmal richtig gut war, passt nicht mehr. Ist nicht da? Okay, also dann sage ich euch das jetzt. Was einmal richtig gut war, passt heute nicht mehr. Unser Angebot, das Café, wird in dieser Form nicht mehr gebraucht. Und also geht es darum, es loszulassen. Nicht die Freundschaften. Und auch nicht unser Herzensanliegen, nämlich Migranten ein Zuhause zu geben in Deutschland. Ihr habt gesehen, wie viele Menschen hier aus allen Nationen zu uns gehören und sie liegen uns nach wie vor sehr am Herzen. Wir werden immer verbunden bleiben. Aber es geht darum, eine Vorstellung, ein Projekt loszulassen. Und darum soll es jetzt noch kurz in dieser Predigt gehen, nämlich darüber, Abschied zu nehmen. Eine Frage, versteht ihr, was Abschied ist auf Arabisch? Linda auch? Okay, verstehst du, was Abschied ist? Vielleicht gehst du hoch, dann kann dir Rewa übersetzen. Okay. Also Abschied, da geht es um das Loslassen. Und ich habe über dieses Loslassen in den vergangenen Wochen und Monaten tatsächlich in vieler Hinsicht nachgedacht. Ich bin im Bekanntenkreis zum Teil mit schrecklichen Abschieden konfrontiert worden. Junge gläubige Eltern erwarteten ihr heiß ersehntes Kind und die junge Mutter bekommt ein schwerkrankes, totes Kind. Eine junge Familie mit 3 kleinen Kindern verliert ihren jungen Vater durch Herzinfarkt. Ein älterer Mann steht fassungslos im Krankenhaus am Bett seiner Frau nach einem Schlaganfall. Wir hatten doch noch so viel vor. Ein erfolgreicher Manager erlebt, dass sein Körper die Belastung seines Traumjobs nicht mehr aushält. Eine Frau muss ihren geliebten Parkinson-kranken Partnern nach Jahren treuer Pflege in eine Pflegeeinrichtung geben, weil ihre Kräfte am Ende sind. Eine Freundin von mir wird von einem gläubigen Bauleiter betrogen und verliert viele tausend Euro. Und auch ihr könnt sicher alle von solchen Abschieden erzählen. Abschieden von Vorstellungen und Träumen. Wer ich bin, wie ich leben will, wer ich mal sein will oder wer ich sein wollte. Abschied von Selbstverständlichkeiten. Der Körper macht nicht mehr mit. Ich bin plötzlich sehr krank. Abschied von gewohnten und liebgewordenen Umständen. Durch Jobverlust, durch Krankheit. Weil der Partner weggeht, ohne dass ich etwas tun kann. Abschied von gewohnten Strukturen. Ich habe das doch immer so gemacht. Und jetzt soll ich das ändern? Abschied von lieben Menschen durch Umzug, durch Krankheit oder durch Tod. Abschied von Status und Wohlstand, zum Beispiel Jobverlust, Geldverlust, durch Fehlentscheidungen. Wir können ja nicht in die Zukunft gucken. Abschied auch von Lebensabschnitten, von der Jugend, dem jungen Erwachsenensein, vom Erwachsensein, im Einstieg in die letzte Phase des Lebens, wenn ich Senior bin, hochbetagt bin, wenn es keine Zukunft mehr gibt in diesem Leben. und so weiter und so weiter. Aber auch Abschiede verursacht durch Verfolgung, Krieg, bittere Armut, Vertreibung. Funktioniert nicht. Kannst du jetzt mal bitte die nächste Folie nehmen? Ja. Verena Kast, eine Schweizer Psychologin, hat sich viel mit dem Thema Abschied beschäftigt. Sie sagt, dass wir Menschen die Fähigkeit entwickeln müssen, abschiedlich zu leben. Abschiedlich leben meint, unser ganzes Leben ist durchdrungen von Abschieden. Abschiedlich leben lernen bedeutet, sich den Abschieden im eigenen Leben bewusst zu machen, bewusst zu stellen, sodass wir frei werden für Neues. Ich möchte euch bitten, in Murmelgruppen, das ist ein Gespräch. Bitte? Ja. Dass ihr kurz mit eurem Nachbarn ins Gespräch kommt zu dieser Frage. Wie geht es dir mit dem Thema Abschied? Kommt mal kurz miteinander ins Gespräch, so wie ihr gerade sitzt, und tauscht darüber aus. Ich unterbreche euch jetzt, weil die Zeit auch schon recht fortgeschritten ist. Ihr merkt, da kann man sehr viel drüber sagen. Das Schöne ist, es gibt bekanntlich in der Bibel jedes Lebensthema. Und zum Thema Abschied begleitet mich seit langem Josef. Josef ist eine Person aus dem Alten Testament und über ihn gibt es viele Kapitel in der Bibel, im 1. Mosebuch. Ich möchte euch einen kurzen Überblick über seine Biografie geben. Josef wird in Padan Aram, seinem Vater Jakob, als 11. Kind geboren, als erstes Kind von seiner Lieblingsfrau Rahel. Mit 6 Jahren zieht die Großfamilie mit Viehherden nach Kanaan und sie leben dort als Nomaden. Das heißt, Josef verliert das erste Mal seine Heimat. Josef ist 17 Jahre alt, als er nach langem Reise, vielem Suchen und reichlich Picknick seine Brüder besucht. Diese Brüder fallen über ihn her und misshandeln ihn. Es wird Josefs Vorstellung von seiner Familie zerstört. Die Brüder verurteilen ihn zum Tode, foltern ihn, indem sie ihn in eine schlammige Zisterne werfen. Hätten sie ihn dort gelassen, wäre er wahrscheinlich im Schlamm ertrunken. Und schließlich verkauften sie ihn an Sklavenhändler. Josef erlebte schreckliche Todesangst und bangt um sein Leben. Er wird verschleppt nach Ägypten, das bedeutete wochenlange Wanderung unter sengender Hitze, kaum Wasser, kaum Nahrung, gefesselt an Kamele, unter Schlägen und Misshandlungen. Schließlich wird er verkauft auf einem orientalischen Markt. Josef wurde für den Sklavendienst an den Hof des Hofbeamten Potiphars verkauft. Dort war er Aufsehern unterstellt. Als Sklave war er Missbrauch, körperlicher Gewalt und Mobbing ausgesetzt, und zwar jeden einzelnen Tag. Josef verliert seine Sonderstellung, die er 17 Jahre in seiner Familie innehatte. Er verliert seinen Namen, seine Identität, seine Familie, seinen heißgeliebten Vater, seinen Reichtum, seine Sprache, seine Heimat, seine Zukunft. Das, was Josef hier erlebte, erleiden gerade in unserem Land, vor allen Dingen in der Türkei, in Nordafrika, überhaupt weltweit ganz viele geflüchtete Menschen. Josef wird ein Nichts. Sklaven hatten weniger Wert als Tiere. 13 Jahre lebte Josef so rechtlos und ausgeliefert wie ein Sklave. Er macht Karriere bei einem ägyptischen Hofbeamten namens Potiphar, eine kleine Atempause, und wird nach wenigen Jahren denunziert und kommt schuldlos ohne Chance auf Rechtfertigung ins Gefängnis. Wieder verliert Josef seine Stellung, seinen Namen, und das Schlimmste ist, er verliert seinen Ruf, und zwar seinen Ruf auch als Gläubiger, denn ihm wird eine schlimmste, üble Geschichte unterstellt. Er hätte das Vertrauen seines Chefs erschlichen, missbraucht und übel hintergangen, um an seine Frau zu kommen. Und Josef hat zeitlebens keine Chance, das richtig zu stellen. Circa 10 Jahre später, mit 28 Jahren, deutet er Träume. Das rettet einem Angestellten des Pharaos das Leben. Und der vergisst seinen Unterstützer. Ich denke, Josef verliert hier spätestens sein Vertrauen in Menschen. Und er verliert jede Hoffnung auf eine Zukunft. Nochmal 2 Jahre später, im Alter von 30 Jahren, deutet Josef die Träume des obersten Herrschers Ägyptens, des Pharaos, und er wird nach 13 Jahren Sklavendasein und Rechtlosigkeit zum zweitmächtigsten Mann des Reiches. Erst im Alter von 39 Jahren kommt es zur Begegnung mit seinen Verrätern, seinen 11 Brüdern. Die kommen nach Ägypten, um ihr Überleben zu sichern, und erkennen ihn nicht. Es kommt nach 22 Jahren erst zu einem Wiedersehen mit seinem geliebten Vater. Als Josef 56 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Sie hatten noch 17 gemeinsame Jahre. Und Josef stirbt mit 110 Jahren in Ägypten, nach 90 Jahren als Migrant im fremden Land. Und sein einziger letzter Wunsch ist, er möchte irgendwann in der Zukunft in seiner Heimaterde begraben werden. Geht es euch? Das ist schwere Kost, oder? Ihr seht, Josef hat unfassbar viele Abschiede erleben müssen. Wie hat er das überlebt? Vielleicht denkt ihr jetzt, naja, Gott war ja schließlich mit ihm. Das lesen wir doch in der Bibel. Wie Gott da war und wie er immer wieder gute Wendungen geschenkt hat. Das stimmt. Aber hat Josef das gemerkt? Konnte er das an seinem Leben ablesen? Nein, zunächst gar nicht. In der Bibel lesen wir die Geschichte von Menschen aus Gottes Sicht. Uns wird berichtet, wie und wo Jahwe, der Gott des Bundes, treu zu seinen Menschen steht. Nur, Josef war auf der Erde. Er hatte nicht diesen Metablick, die Außenschau, die wir als Bibelleser haben. Er lebte einfach nur sein Leben und erlebte diese vielen, vielen Schicksalsschläge. Er hatte die Aufschau am Ende seines Lebens, aber nicht in diesen Tag für Tag in der gefühlten Hölle, auf der Flucht, als Sklave und im Gefängnis. Die Bibel berichtet, sie schildert sehr selten, wie es so Menschen im Innen geht, wie sie das, was sie erleben, mit ihnen macht. So berichtet sie auch fast nicht, wie Josef eigentlich sein Leben empfunden hat. Wie Josef diese schwersten 17 Jahre empfunden hat, können wir nur aus einer Bibelstelle erschließen. Dazu kurz ein Hintergrund. Als Josef nach 13 Jahren schlimmster Wegführung im Haus des Pharaos als zweitmächtigster Mann eingesetzt wird, wird er verheiratet mit einer Ägypterin. Ja, er wird verheiratet. Also auch hier ein Abschied von seiner Vorstellung, eine Frau zu haben aus seinem Land, aus seinem Glauben. Die beiden bekamen zwei Söhne und ausnahmsweise gibt Josef ihnen den Namen. Nicht wie sonst üblich in Israel die Mutter. Und über diese Namen können wir einen Blick in Josefs Herz tun. Der erste hieß Manasse. Dieser Name heißt übersetzt: Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Der zweite Name hieß Ephraim, heißt übersetzt: Gott hat mich wachsen lassen im Land meines Elends. In diesen Namen fasst Josef sein Erleben in diesen langen 17 Jahren zusammen. Das war sein Erleben: Unglück, Elend, Verlassenheit. Mich berühren diese Namen jedes Mal sehr, wenn ich sie lese. Durch welche grauenvollen, gefühlten Abgründe muss Josef gegangen sein? In diesen Namen drückt er auch schon aus, was er lernen durfte. Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein Vaterhaus. Gott hat mich wachsen lassen in dem Land meines Elends. Und damit sind wir bei einer wichtigen Frage. Wie überlebte Josef diese schrecklichen Abschiede? Und natürlich auch damit die Frage, wie können denn wir unsere Abschiede bewältigen? Wie gut, dass wir die Bibel haben und immer wieder einen Blick in Gottes unsichtbare Welt tun können. Denn was ist denn Gottes Geschichte in Josefs Geschichte? Es gibt jede Menge Menschheitsgeschichte in Josefs Leben. Gemeine, lieblose Brüder, Verrat, emotionale, körperliche, sexuelle Gewalt durch Menschen. Was ist denn nun Gottes Geschichte in Josefs Geschichte? In ganz wenigen Stellen erwähnt die Bibel Gottes Gegenwart in Josefs Leben. Ganz am Anfang, da hat er diese irren Träume, die einen völlig rätselhaften Blick in seine Zukunft geben. Da war er circa 13, 14 Jahre alt. Als zweites am Hof des Hofbeamten. Der Herr half Josef, so heißt es in Kapitel 39 im 1. Mosebuch, es glückte ihm alles. Aber erkennt Josef, dass sich dadurch Gott zeigt, dass ihm da alles geglückt ist? In diesem Zeitraum, wo er von Potiphas Frau denunziert wurde, wo er verraten wurde, wo er verkannt wurde, lesen wir nichts, dass Gott dazu irgendwas gesagt hätte. Im Gefängnis als drittes. Wieder ist es so, dass es heißt, und Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesonnen war. Erkennt Josef, dass sich Gott dadurch zeigt? Hat Josef das gemerkt? Dann als viertes schenkt Gott Josef die richtige Deutung von den Träumen der zwei Mitgefangenen. Und Josef weiß, dass diese Deutung ein Geschenk Gottes an ihn ist. So sagt er, nur Gott kann Träume deuten. Aber diese Deutung nützt ihm gar nichts. Er wird vergessen. Und schon wieder gibt es dazu, zumindest berichtet, von Gottes Seite kein Kommentar. Und schließlich und endlich, wiederum zwei Jahre später, träumt der Pharao und kann keine Deutung seiner Träume finden. Und so kommt dann Josef wieder ins Spiel. Und wieder sagt Josef, ja, ich weiß, ich kann keine Träume deuten, aber Gott kann das. In den 13 Jahren, die sich Josef über die längste Zeit schrecklich gefühlt haben muss, wird nur von drei eindeutigen Möglichkeiten berichtet, in denen Gott sich in seinem Leben zu erkennen gibt. Und diese zwei anderen, die man hätte so deuten können. Kommt noch einmal kurz mit eurem Nachbarn ins Gespräch. Wie denkt ihr über diese 13 Schicksalsjahre Josefs und seine Gotteserfahrungen in dieser Zeit? Wie findet ihr das? Ihr könnt nachher beim Kaffeetrinken noch weiter darüber austauschen. Ja, warum alles so kommen musste, wie es kam, das erschließt sich Josef und das erschließt sich auch uns oft nicht. Das erschließt sich uns meistens nicht, weder bei uns noch bei den Menschen, die wir begleiten. Und das ist oft sehr, sehr schwer auszuhalten. Aber jetzt, nach 13 Jahren, ändert sich Josefs Leben nachhaltig. Und nach in den folgenden 10 Jahren leuchtet der Sinn auf. Er selbst, Josef selbst, formuliert am Ende seines Lebens gegenüber seinen Brüdern: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich ein großes Volk am Leben zu erhalten. Josef bezeugt am Ende seines Lebens, warum alles so und nicht anders gekommen ist. Das weiß ich nicht. Menschen und Situationen machten es böse. Aber weil Gott es gut zu machen gedachte, deswegen lassen sich am Ende Zusammenhang und Sinn erkennen. Das ist das Wunder, das nur Gott vollbringen kann, selbst in und aus der größten Katastrophe. Mir fiel da eine kleine Geschichte ein. Ein circa 10-jähriger Junge hat ein dickes Lieblingsbuch. Die Hauptperson der Geschichte, ebenfalls ein Junge, muss zahlreiche schreckliche Abenteuer bestehen. Der Junge hat dieses Buch schon viele Male gelesen. Und jedes Mal zittert er mit seinem Helden von Abenteuer zu Abenteuer. Die Mutter beobachtet ihren Jungen, während er liest. Sie sieht, wie er sich tief über das Buch beugt. Gerade ist es mal wieder wahnsinnig spannend. Da hört die Mutter, wie ihr Junge vor sich hin murmelt. Ihr Junge ruft dem Helden des Buches zu: halte durch, das Ende wird gut. Wie können wir also dieses Leben überleben? Wie können wir durchhalten, weil wir wissen, dass das Ende irgendwie gut wird? Das Erste ist, lass los. Bitte überlegt mal, mit welcher Hand ihr jemandem guten Tag sagt. Haltet mal die Hand hoch. Bei manchen ist es rechts, bei manchen ist es links. Und jetzt macht aus dieser Hand eine Faust. Und haltet die bitte diesen ganzen ersten Punkt als Faust. Wenn ich jetzt zu Tommy gehe und guten Tag sagen will, ich möchte mit ihm Kontakt kriegen, geht das nur so. Wir können uns nur aneinander stoßen. Wir können nicht wirklich in den Kontakt gehen. Das ist unser Problem. Wenn ihr euch jetzt in diese Faust hinein vorstellt, wo ihr vielleicht gerade in der Situation seid, wo ihr sagt, ich muss loslassen. Ihr könnt hineinlegen in diese Faust, ich muss loslassen, vielleicht meine Krankheit, meine Gesundheit, eine Freundin, eine Situation, die ich nicht kontrollieren kann, meine Vorstellung von meinem Leben. Das ist in dieser Faust drin. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, Gott steht vor euch und möchte gerne euch zärtlich, liebevoll und tröstend begegnen, wie soll er das machen, wenn ihr die Faust habt? Das heißt, was wir lernen müssen in unserem Leben ist, abschiedlich zu leben. Lass los. Die Vorstellungen, Menschen, Lebensabschnitte, Strukturen, was immer gerade gefordert ist. Nur wenn wir im Kleinen üben, jeden einzelnen Tag, manchmal mehrmals am Tag, Abschied zu nehmen, loszulassen, können wir irgendwann auch die großen Abschiede hinkriegen. Paulus sagt: Noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel, was vor mir liegt. Habt ihr noch eure Faust? Und jetzt macht es mal so, dass ihr vielleicht, wenn ihr mögt, die Augen schließt und ganz langsam in Zeitlupentempo diese Faust öffnet. Und stellt euch vor, dass das, was da drin ist, herabrutschen darf. Dann könnt ihr die Augen wieder öffnen und eure geöffnete Hand anschauen. Und diese geöffnete Hand, das ist das Nächste, das ist das Sag Ja. Wenn ich meine Hand so habe und ich habe das jetzt hier, ich habe hier das Plektron liegen, dann hat Petra zum Beispiel die Möglichkeit, das Plektron wegzunehmen. Sie hat aber auch die Möglichkeit, mir etwas Neues da hineinzulegen. Das heißt, diese geöffnete Hand ist dieses Sag Ja zu der Veränderung, die jetzt dran ist. Im Kleinen üben wir das gerade im Café. Das Café ist vorbei. Dieser Abschnitt kommt nie wieder. Wir schauen dankbar zurück. Und dann bewusst nach vorne annehmen, was kommt. Ob es sich nun gut oder schlecht anfühlt. Jesus betete, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Darum geht es, loszulassen, Ja zu sagen. Und jetzt kommen wir zu dem dritten. Lass dich ein. Ich hatte gerade das Beispiel genommen mit dem Plektron. Das eine ist ja, dass ich jetzt, magst du mal deine Hand, dass ich das Plektron loslasse, upsala, das Plektron loslasse in ihre Hand. Aber wenn jetzt zum Beispiel sie mir etwas geben will, genau, dann gibt sie mir das ja in die Hand hinein. Und jetzt kann ich sagen, oh nee, das Plektron, ich wollte nie ein rotes Plektron, außerdem ist die Farbe ganz ab. Nö, will ich nicht. Dann gebe ich das wieder zurück. Sehr häufig machen wir das. Wir halten fest und wir möchten gerne loslassen. Dann sagen wir ja, ich sage auch ja. Und dann gucken wir in unsere Hand, in unser Leben und sagen, was? Das soll ich jetzt annehmen? Nee, ich habe keine Lust. Dann gehen wir wieder in Punkt 1, mache ich die Hand wieder zu. Und dann fühlen wir uns verständlicherweise von Gott verlassen. Denn er kann ja nur mit uns in Kontakt gehen, wenn wir unsere Hand ihm hinhalten. Und das ist so schwer. Denn das, was da hineingelegt wird in unsere Hand, in unser Leben, ist sehr häufig das, was wir da nicht haben wollen. Und dessen Sinn wir vielleicht auch nicht erkennen können. Und deswegen möchte ich euch einladen. Lass dich ein in die neue Situation, in den neuen Menschen, den neuen Lebensabschnitt, ob es dir nun gefällt oder nicht. Verharre nicht in der Auflehnung. Schenke ihm dein Ja, dem Neuen, was kommt, und hinter dem Neuen steht immer Jesus, der es dir gibt. Und gehe weiter in Gottes Gegenwart, so wie wir das bei Josef sehen und wie wir es vermuten, dass er diese 13 furchtbaren Jahre, obwohl er über Jahre nicht verstanden hat, was in seinem Leben passiert, hat er diese Beziehung zu Gott, seinen Kontakt zu Gott nie aufgegeben. Denn sonst hätte er in den verschiedenen Situationen nie so ein Zeugnis sein können. Es geht tatsächlich darum, wenn wir die Hand offen halten, dass wir auch in dem Schweren, was wir empfangen, Gottes Gegenwart erleben können. Wenn wir aber uns zurückziehen und sagen, oh nee, will ich nicht, habe ich keine Lust drauf, ziehen wir uns auch immer zurück aus der Gegenwart Gottes. Es gibt in Psalm 51,7 im Deutschen dieses Wort, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Ich liebe da die englische Übersetzung. Denn da steht für dieses erschaffe in mir ein reines Herz, gib mir einen willigen Geist. Ich bin ein sehr rebellischer Mensch. Ich will immer erstmal nur das, was ich will. Ich habe mal große Probleme damit. Wenn jemand anderes sagt, gehen wir mal in die Richtung, dann denke ich immer auch, weiß ich nicht, ob ich in die Richtung gehen will. Also ja, das ist so eine Eigenschaft von mir. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich dieses Gebet spreche. Jesus, gib mir einen willigen Geist, dass ich Ja sage zu dem, wie es jetzt ist, dass ich empfange, was du mir jetzt gibst, sei es gut oder böse, aus meiner Bewertung. Denn Warum können wir das ganz sicher so tun? Es wird einmal Sinn machen, weil Gott einen Sinn erschafft. Und das ist mir sehr wichtig. Denn es ist nicht so, es gibt diese Bibelstelle, die ihr wahrscheinlich alle kennt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Ich kriege da Bauchschmerzen, weil ich einfach in meinem Beruf erlebe, dass es Dinge gibt, die sind nicht zum Besten, selbst wenn man sie noch so herumdeutet. Die sind einfach eine Katastrophe für den Menschen und die bleiben eine Katastrophe. Aber, und das möchte ich aufgreifen, was Christian letztes Mal in seiner Predigt gesagt hat, Gott erschafft Sinn, und zwar so, wie er die Erde erschaffen hat, aus dem Nichts, wo man so sagt, das ist nur Chaos. 1. Mose 1,1a ist, die Erde war wüst und leer, bumm, aus. Und dann kam der Geist Gottes, schwebte über dem Chaos, und wir erleben im ersten Kapitel, er schuf Kosmos. Und nichts anderes tut er mit uns auch. Das, was für uns die Katastrophe ist, was wir nicht annehmen können, Gott erschafft daraus einen Sinn, auch in dem menschlich gesehen größten Desaster. Und daran dürfen wir glauben, auch manchmal verzweifelt und fassungslos, manchmal voller Freude und voller Glauben. Und dazu gehört dieses Wort, was hier unten steht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles, was geschieht, zum Guten dient. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Im Englischen heißt es da, and we are conscious that all things are working together for good. Da ist das eigentlich ausgedrückt. Alles zusammen wirkt durch Gottes Heiligen Geist irgendwie zu einem Guten. Ich möchte gerne abschließen mit einem kleinen Gebet, einem Gedicht. Wo ein Schaf ist, ist ein Hirte. Wo die Rebe, ein Weinstock. Wo ein Kind ist, wacht ein Vater. Ja, wo ich bin, bist du Gott. Und wenn ich auch gar nichts fühle, wenn mein Weg verworren ist, wenn mir Ziel und Inhalt fehlte, da, wo ich bin, bist du Gott. Glaubend will ich's festhalten gegen alle meine Not, gegen großes, kleines Fallen, Finsternis, die in mir droht, halt ich fest, was du gesagt hast, ja besiegelt hast mit Blut. Nichts wird je dich von mir trennen. Da, wo ich bin, bist du Gott. Amen.